Hallo, Herr Platzig.
Hallo, guten Tag.
Sie sagen Diskriminierung. Ist dieses Wort nicht ein bisschen stark?
Nein, das ist nicht zu stark, denn da, wo Gleiches ungleich behandelt wird, ohne dass dafür gute Gründe vorliegen, kann man durchaus von einer Diskriminierung sprechen und die finden wir in vielen Bereichen. Sie haben am Anfang Ihrer Anmoderation eben gesagt, dass früher der Grundsatz galt, dass man die Religion des jeweils Herrschenden annehmen musste und man könnte sogar sagen, dass man es heute noch hat, diese Situation, wenn man nicht in vielen Bereichen ja teils gravierende Benachteiligung erleiden möchte.
Aber ich werde jetzt nicht täglich gefragt, was für eine Religion ich habe und mir ist noch nie so gegangen, dass ich da irgendwo nicht reingekommen bin. Überzeugen Sie mich, wo im Alltag werden Sie denn da diskriminiert?
Also es umfasst ganz viele Bereiche und ich will mal die drei wichtigsten nennen, die für viele Menschen tatsächlich im Alltag regelmäßig wieder auftauchen. Da haben wir einmal die Existenz des kirchlichen Arbeitsrechts, die es möglich macht, dass Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, von denen es ja sehr viele gibt, die beiden großen Wohlfahrtsverbände sind die größten Anbieter in diesem Bereich mit 1,3 Millionen Beschäftigten bundesweit, obwohl diese Einrichtungen ganz überwiegend oder vollständig aus öffentlichen Mitteln bzw. Leistungsentgelten von allen Leistungsnehmern finanziert werden, dürfen in diesen Einrichtungen nichtgläubige, nichtreligiöse Arbeitnehmerinnen ausgeschlossen werden. Das betrifft Pflegeberufe, im medizinischen Bereich, aber durchaus auch Reinigungspersonal, Techniker, Chirurgen und viele andere. Den zweiten Bereich, den ich nennen würde, ist Kindertagesstätten. Hier geht es einfach darum, dass gerade in den alten Bundesländern fast flächendeckend die Kirchen, die Kindertagesstätten tragen und konfessionsfreie und auch nicht religiöse Eltern, die haben natürlich aufgrund dieser Erziehungsrechts einen Anspruch, ein Angebot zu finden in dem Bereich, das ihre eigenen weltanschaulichen Auffassungen betrifft, das einer Pädagogik entspricht, die sich für ihr Kind wünschen. Und wenn sie das nicht finden, ist das auch eine Benachteiligung, weil sie sind genauso Steuerzahlerinnen und haben dementsprechend natürlich auch Anspruch auf eine Kita, die ihren lebensweltlichen Auffassungen entspricht.
Aber ist da das Problem nicht, dass der Staat da nicht für die Kitas sorgt? Da springen doch die Kirchen in die Bresche. Das ist doch, kann man ihn doch nicht antreiben.
Genau. Das ist absolut ein Punkt, wo wir halt auch ein stärkeres Bewusstsein schaffen wollen mit dem neuen Bericht Gläserne Wende, dass halt die Politik hier einfach in der Regel nicht angemessen handelt, sondern vielfach ist sogar entgegen den Interessen der Konfessionsfreien handelt. Denn wir haben es ja heutzutage so, dass die konfessionsfreien, nicht religiösen Menschen, dass deren Anteil in der Gesellschaft stetig zunimmt. Aber das Handeln bezüglich der Vergabe zum Beispiel von Kindertagesstätten hat sich jetzt gerade in den alten Bundesländern bis heute überhaupt noch nicht verändert. Da handelt also die Politik vielfach auch entgegen der tatsächlichen Entwicklung. Und das ist ein Thema, was wir halt mit dem Bericht auch mal ansprechen wollen, was wir Eltern auch bewusst machen müssen. Denn Sie müssen sich vorstellen, es ist ein Elternpaar, sie stehen im Berufsleben, sie haben 1, 2, 3 Kinder. Das ist heutzutage eine sehr herausfordernde Situation. Sie stellen das fest, in meiner Gegend gibt es nur kirchliche Kitas, in die nächste sind alles katholische und so weiter. Dann nehmen sie es halt in Anspruch, weil es nichts anderes gibt. Und die wenigsten haben auch die Kraft und die Ressourcen, da jetzt noch einen Kampf zu führen oder irgendwie versuchen, Elterninitiativen zu gründen, um eigene Kitas zu machen. Na, insofern finden diese Benachteiligungserlebnisse, ob jetzt im Arbeitsrecht oder beispielsweise im Bereich der Kitasuche, tatsächlich ja jeden Tag tausendfach statt, ohne dass sie halt in der Regel sozusagen die öffentliche Aufmerksamkeit Schwelle erreichen, aber einzelnen Fällen durchaus an uns wenden und uns darauf hinweisen.
Ich habe Sie unterbrochen, ja. Genau bei diesem dritten Punkt, da geht es ja um die Gesundheitsversorgung. Wir erinnern uns an diesen Fall 2012, der viel von sich hat reden machen. Eine Frau, die in Kliniken unter kirchlicher Trägerschaft die Pille danach nicht bekommen hat, obwohl sie wollte. Das sind riesige Aufregerthemen, aber sind das dann nicht Einzelfälle?
In dem Fall war es mal ein Einzelfall, der Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es halt so ein krasser Fall gewesen ist. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Kliniken in der katholischen Trägerschaft, von denen es wieder in den alten Bundesländern durchaus eine ganze Reihe gibt, dass die, obwohl sie, wie gesagt, sich aus den öffentlichen Kassen vollständig finanzieren und den Leistungsentgelten derjenigen, die dort die Leistungen in Anspruch nehmen, und das ist ja weltanschaulich sehr bunt gemischt, sie nicht den gesamten Leistungsumfang, wie zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch oder eine entsprechende Pille danach, dass sie die halt aufgrund ihrer religiösen Prägung nicht ausgeben dürfen. Das ist völlig unangemessen. Verständnis hätten wir dann dafür, wenn diese Trägerschaften, die Kliniken ganz überwiegend von den Kirchen selbst finanziert wären. Da könnte man natürlich auch eigene Regeln machen, aber das ist ja mitnichten so heutzutage. Und ich wollte eigentlich als dritten Punkt noch einen anderen Punkt, nämlich den des wertebildenden Unterrichts ansprechen, wo man sich halt vielfach in den Regionen fragt, ja, es gibt ab der ersten Klasse verschiedene Religionsunterrichte, aber in der Regel gibt es keine Alternative, keine wertebildende Alternative zu diesen Religionsunterrichten für Menschen, die sagen, ja, ich möchte halt nichts Religiöses, sondern ich möchte was nicht Religiöses, was Ethisches, was Säkulares.
Gut, in meiner Schulzeit gab es jetzt diesen Ethikunterricht, aber ist es bei all diesen Fragen nicht eigentlich ein Problem der Interessenvertretung? Weil die Kirchen, klar, die gibt es lange schon, die sind gut organisiert und Die schaffen es dann da reinzukommen in solche Programme. Ist es nicht einfach nur eine Frage, dass sie sich besser organisieren müssen und dann könnten sie sich da auch durchsetzen?
Einmal möchte ich Ihnen mal recht geben, das ist eine Funktion, die der Bericht erfüllen soll. Er soll einfach ein Bewusstsein schaffen bei den Menschen, wie vielfältig und umfassend diese Benachteiligungen sind, die viele im Alltag erstmal nur als kleine Sache erleben, aber wenn man sie dann halt umfassend mal betrachtet, einem wirklich ganz stark aufstößt. Und eine zweite Sache ist noch die, es wird häufig ja von Kirchenvertretern gefordert, dass die konfessionsfreien und nicht religiösen Menschen sich ähnlich organisieren sollten wie die Kirchen. Das ist eigentlich eine illegitime Forderung aus unserer Perspektive, weil wir kennen sowas halt nicht. Wir kennen keine Taufe, wir kennen die entsprechenden anderen religiösen Rituale, mit denen sozusagen so eine massenhafte Vergemeinschaftung vorgenommen wird. Es wäre völlig falsch, wenn wir uns sozusagen diese kirchlichen Denke, diese kirchlichen Maßstäbe überstülpen lassen würden, sondern wir müssen halt einfach erstmal verstehen, dass es halt ganz viele Bereiche gibt, in denen Benachteiligungen vorhanden sind und als zweites dann auch uns trauen, diese mal anzusprechen bei der Gelegenheit und da soll der Bericht erstmal eine Hilfestellung bieten.
Jetzt müssen wir natürlich noch über die Kirchensteuer sprechen. Sie sagen ja, das ist das Grundproblem. Klar, also die beiden großen Kirchen in Deutschland, die sind im Vergleich zu anderen Ländern ohne Kirchensteuer sehr reich, aber das Geld geben sie ja auch aus. Was meinen Sie denn, was auf den Bund zukommen würde, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, die Kirchen aussteigen würden aus der Notversorgung für die Flüchtlinge, die sie gerade leisten?
Ah, es geht gar nicht darum, dass wir in dem Sinne den Kirchen die Möglichkeit nehmen wollen, von ihren Kirchenangehörigen Beiträge zu erheben, Mitgliedsbeiträge, so wie das viele andere Vereine machen, um dann daraus auch karitative, humanitäre Arbeit zu finanzieren. Darum geht es nicht. Sondern uns geht es darum, dass die Kirchensteuer halt unter anderem eine Wurzel für die Benachteiligung durch das kirchliche Arbeitsrecht bildet. Und wir sagen, dass es keine Aufgabe des Staates ist, die Mitgliedsbeiträge von den jeweiligen Religionsgemeinschaften einzuziehen, mit dem dann halt auch viele andere Sachen verbunden sind. Ich nannte eins das kirchliche Arbeitsrecht, wo der Arbeitgeber halt anhand der Lohnsteuerkarte heute das elektronische Lohnsteuermerkmal erkennen kann, welcher Konfession derjenige angehört oder ob er vielleicht aus der Kirche ausgetreten ist. Das kommt aber auch dazu, dass beispielsweise Menschen jetzt in die Kirche hineingeboren wurden, aber nicht religiös sind und dass die halt eben nicht ein Kündigungsschreiben fertig machen können und sagen können, ja, liebe evangelische Kirche, lieber Pfarrer, das war über lange Jahre ganz nett so, aber ich möchte jetzt nicht mehr Mitglied sein, sondern sie müssen erstens zu einer Behörde gehen und zweitens in allen Fällen auch immer noch einen Beitrag zwischen 10, 15 und bis zu 60 Euro bezahlen dafür, dass sie da austreten dürfen. Und das ist durchaus auch eine Benachteiligung von nicht religiösen Menschen, die man halt hat. Wir sprechen uns also ganz klar nicht dagegen aus, dass die Kirchen Mitgliedsbeiträge erheben dürfen, um dann halt damit gute Dinge zu tun, sondern die Frage ist, wie dürfen sie es und was folgt daraus, dass sie die Mitgliedsbeiträge so einziehen, wie sie es zurzeit tun.
Nicht religiöse Menschen werden systematisch benachteiligt, das argumentiert der Humanistische Verband Deutschlands. Arik Platzig hat mir erklärt, warum er diese Position vertritt. Herr Platzig, ich danke Ihnen.
Gerne doch.